Wir sind im Buch 1. Könige, Kapitel 20. Die zwei Propheten Elia und Elisa, die treten jetzt mal kurzfristig in den Hintergrund. Elia wird später noch mal auftauchen und wir werden uns heute noch ein bisschen näher das Leben von König Ahab betrachten und seiner Frau Isabel. Zweifelsohne das böseste Pärchen in der ganzen Bibel. Ahab war der schlechteste, böseste König von Israel in der ganzen Geschichte und Isabel, seine Frau, hat ihn noch übertrumpft. Also viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Wir sehen hier eine Geschichte von unglaublicher menschlicher Bosheit, aber auch von der unglaublichen Barmherzigkeit und Gnade, die Gott hat, trotz allem. Im Vers 1 heißt es, und Ben-Hadad, der König von Aram, das sind die Syrer, versammelte seine ganze Heeresmacht, 32 Könige waren mit ihm, Könige, die er unterworfen hat, vielleicht Herrscher über kleinere Städte, die mit ihm verbündet waren. Und er zog herauf und belagerte Samaria und kämpfte gegen es. Und er sandte Boten zu Ahab, dem König von Israel, in die Stadt und ließ ihm sagen, so spricht Ben-Hadad, dein Silber und dein Gold gehören mir, und deine Frauen und deine edlen Söhne gehören mir. Da antwortete der König von Israel und sagte, nach deinem Wort, mein Herr und König, dein bin ich mit allem, was mir gehört. War ein liebevoller Ehemann und Vater, ne? Ahab war ein Weichei eigentlich. Und er sieht hier diese vollkommene Übermacht der Syrer. Er denkt, er hat überhaupt keine Chance. Und vielleicht denkt er sich, endlich werde ich die Isabel los. Das ist die Gelegenheit. Schwer zu verstehen, oder? Dass er hier sagt, was immer du willst. Er hatte keine Lust zu kämpfen. Nicht mal für seine Familie. Und sagt dem Syrerkönig Ben-Hadad, nimm dir doch einfach alles, was du haben willst. Und die Boten kamen zurück und sagten, so spricht Ben-Hadad, jawohl, ich habe zu dir gesandt und gesagt, dein Silber und dein Gold und deine Frauen und deine Söhne sollst du mir geben. Wahrscheinlich war er selber überrascht, dass er so eine einfache Antwort gekriegt hat. Und dann sagt er, fürwahr, wenn ich morgen um diese Zeit meine Knechte zu dir senden, dann werden sie dein Haus und die Häuser deiner Knechte gründlich durchsuchen und es wird geschehen, alles in deinen Augen Begehrenswerte werden sie in ihre Gewalt bringen und mitnehmen. Da berief der König von Israel alle Ältesten des Landes und er sagte, erkennt doch und seht, dass dieser Böse sucht. Denn er hat zu mir gesandt wegen meiner Frauen und meiner Söhne und wegen meines Silbers und meines Goldes und ich habe ihm nichts verweigert. Da sagten alle Ältesten und alles Volk zu ihm, höre nicht auf ihn und willige nicht ein. Sei nicht so ein Weichei. Lass uns kämpfen für unsere Familien. Und wirklich, wenn er sich so unterworfen hätte, wäre es mit der Nation Israel am Ende gewesen. Dann hätten sie überhaupt keine Souveränität mehr gehabt. So sagte er denn zu dem Boten Ben-Hadads, sagt meinem Herrn, dem König, alles, weswegen du zuerst zu deinem Knecht geredet hast, seine Frauen, seine Kinder, so weiter, das will ich tun. Aber diese Sache kann ich nicht tun. Nicht mein Zeug. Sehen wir, was er für ein tolles Herz hatte. Und die Boten gingen hin und brachten ihm Antwort. Da sandte Ben-Hadad zu ihm und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen mir sie hinzufügen, wenn der Schutt von Samaria ausreichen sollte für die hohlen Hände all des Kriegsvolkes, das in meinem Gefolge ist. Das ist jetzt so ein bisschen Angeberei, so ein bisschen Säbelrasseln vor dem Kampf. Schwört hier, wenn genug Schutt übrig bleibt, dass meine Hände
also meine Knechte, wenn jeder nur eine Handvoll Schutt nimmt, dann können wir ganz Samaria wegtragen.
Und der König von Israel aber antwortete und sprach, sag ihm, wer das Schwert umgürtet, rühme sich nicht wie einer, der es wieder ablegt. Rühm dich nicht vor dem Kampf, bevor alles gesagt und getan ist hier. Also Säbelrasseln. Der eine redet großkotzig in die eine Richtung, der andere stänkert zurück. Und es geschah, als er diese Worte hörte, er zechte gerade im Zeltlager, er und die Könige, da sagte er zu seinen Knechten zum Angriff. Und sie stellten sich zum Angriff auf. Also wir sehen auch der König von Syrien, er war kein besonders guter Kerl. Er sitzt hier in seinem Zeltlager und seine Könige, seine Heerobersten und sie saufen zusammen. Na, Belagerung war eigentlich eine relativ langweilige Sache. Die haben eine Stadt eingekreist, alle Zufahrtswege abgeschnitten und dann haben die einfach gewartet, bis die Leute verhungern da drin. Belagerung konnte oft 1-2 Jahre dauern und der Syrer mit seinen Leuten, die haben sich hier bequem gemacht, die haben gesoffen in ihrem Lager und jetzt, wo er diese ablehnende Antwort bekommt, sagt er zu seinen Knechten zum Angriff und sie stellten sich zum Angriff auf. Und siehe, ein Prophet trat zu Ahab, dem König von Israel, und sagte, so spricht der Herr, hast du diese ganze gewaltige Menge gesehen? Siehe, ich gebe sie heute in deine Hand und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Unglaubliche Gnade Gottes. Ahab und Israel haben ganz sicher nicht verdient, dass der Herr ihnen hilft. Im Gegenteil, der Ahab hat beständig und stur an seinem Götzendienst festgehalten und Israel mit ihm. Sogar als Elia die Propheten des Baal konfrontiert hat und Gott Feuer vom Himmel fallen ließ. Ahab, wir lesen nicht, dass er irgendwie umgekehrt ist oder Buße getan hat. Er hat sich hingesetzt, hat gegessen und dann hat er weitergemacht wie bisher. Also Gott schuldet ihm hier überhaupt nichts. Und Gott wäre völlig gerecht, wenn er sagen würde, ja Israel, ihr habt mich verlassen, jetzt schaut ihr zu, wie ihr alleine zurechtkommt. Bin erstaunt über die Barmherzigkeit Gottes und über seine Gnade. Und seid ihr nicht auch froh darüber, dass Gott so barmherzig ist mit uns? Ich kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, wo Gott völlig gerecht gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, weißt was, und tschüss, schau, wie du alleine zurechtkommst. Und trotzdem, er hat mich getragen und war gnädig und hat mich beschützt, gerade in den Zeiten, wo ich nicht, mein Herz nicht völlig richtig war mit ihm. Und es ist ein bisschen ironisch hier, dass er sagt, du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Wie viele Beweise braucht der Ahab denn noch? Gott sagt ihm, ich helfe dir und erinnert mich daran, dass es im Neuen Testament heißt, die Güte Gottes bringt uns zur Umkehr. Gnade über Gnade. Ich helfe dir, ich bin gut zu dir und du sollst erkennen, dass ich der Herr bin. Da sagt der Ahab, durch wen? Was ist der Schlachtplan? Herr, wie sollen wir das Ganze angehen? Und er sagte, so spricht der Herr, durch die Leute der Provinzstatthalter. Und er sagte, wer soll den Kampf eröffnen? Er sagte, du. Na nicht, er war der König, ne? War sein Job. Da musterte er die Leute der Provinzstatthalter. Es waren 232. Kein sehr großes Heer. Und nach ihnen musterte er das ganze Volk, alle Söhne Israel, 7000 Mann. Auch nicht sehr viel. Ich finde es interessant, dass der Herr die Leute gebraucht, die da sind. Er schickt keine extra Armeen herzu. Er sagt, wie sollen wir es anstellen? Wen willst du gebrauchen? Und der Herr sagt euch, ihr, die ihr da seid. Das ist auch oft die Antwort, die Gott uns gibt. Wenn der Herr sagt, er will irgendwas tun, legt uns irgendwas aufs Herz und wir sagen, ja Herr, wer soll denn das tun? Wir sind nicht fähig dazu, wir sind schwach, wir sind wenige, wer soll das tun? Und der Herr sagt, ihr? Ich
gebrauche euch, die ihr da seid. Ich gebrauche euch, ich gebrauche die Schwachen, ich gebrauche die Törichten. Paulus sagt, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also rühme ich mich meiner Schwachheiten, denn wenn ich schwach bin, dann ist der Herr stark in mir. Könnte es sein, dass der Herr durch uns unsere Stadt erreichen will? Könnte es sein, dass der Herr durch uns wenige, die Jugend in Grünstadt, für Jesus erreichen will? Könnte es sein, dass er unsere kleinen, geringen Ressourcen und das kleine Häuflein, die wir sind, dass er uns gebrauchen will, um wirklich einen Unterschied zu machen in dieser Welt, um sein Reich zu bauen hier in unserer Stadt? Das würde Gott antworten, wenn wir sagen, Herr, wer soll es tun? Ich glaube, er würde sagen, ihr, ich will euch gebrauchen, deswegen habe ich euch hier zusammengerufen. Ich weiß, ihr seid nicht die Stärksten, ihr seid nicht die Besten, ihr seid nicht die Größten, ihr seid nicht die Vielen. Aber hey, ein Mann ist in Überzahl, wenn er mit dem Herrn ist. Egal wie groß die feindliche Armee ist, egal wie groß die Widerstände sind. Wenn Gott mit uns ist, wer gegen uns? Und sie zogen aus am Mittag, Ben-Hadad aber trank und berauschte sich im Zeltlager, er und die Könige, die 32, die ihm halfen. Und die Leute der Provinzstatthalter zogen zuerst aus. Vielleicht war das so der Trick, diese 232 Leute, dieses kleine Häuflein, vielleicht waren das die am besten Trainierten, aber ein kleines Häuflein. Und von denen haben sich die Feinde, diese Riesenüberzahl, nicht wirklich bedroht gefühlt. Wenn so ein kleiner Haufen an Leuten daherkommt, vielleicht haben die gedacht, ja, die wollen sich ergeben, haben nichts Böses gedacht. Und vielleicht war das Gottes Schlachtplan, so der Überraschungseffekt. Und dann die anderen 7000, die zweite Gruppe, kommt dann nach denen. Und sie wollen sich hier überraschen, wo sie sich in Sicherheit wiegen und offensichtlich zumindest einige hier betrunken sind. Und Ben-Hadad sandte Leute aus und man berichtete ihm, Männer aus Samaria sind ausgezogen. Da sagte er, wenn sie zum Frieden ausgezogen sind, greift sie lebendig. Und wenn sie zum Kampf ausgezogen sind, greift sie auch lebendig. Ich denke, er war betrunken hier. War ein sehr schlechter Rat. Ne? Zu sagen, ja, wenn die gegen euch kämpfen wollen, dann greift sie auch lebendig. Wozu? Aber ich denke, der Ben-Hadad ist so ein bisschen beschwipst und denkt nicht klar. Deswegen sagt uns Gott, wir sollen uns nicht berauschen mit Wein, weil wir da selten weise Entscheidungen treffen. Wir sollen beherrscht sein vom Heiligen Geist, seid voll des Geistes und nicht voll Wein oder irgendwelchen anderen Dingen, die uns klaren Verstand benebeln. Wir wollen uns vom Heiligen Geist beherrschen lassen. Als jene aber aus der Stadt herausgezogen waren, die Leute der Provinzstatthalter und das Heer, das ihnen folgte, da schlugen sie jeder seinen Gegner, sodass die Aramäer flohen und Israel jagte ihnen nach. Also plötzlich lagen da 7232 tote Syrer auf dem Feld. Und die bekommen die Panik, sind überrascht von diesem Angriff und sie fliehen. Und Israel jagte ihnen nach. Ben-Hadad, der König von Aram, entkam aber auf einem Pferd mit einigen Gespannen. Da zog der König von Israel aus und schlug die Pferde und die Kriegswagen und errichtete unter den Aramäern eine große Niederlage an. Also Gott hat ihnen den Sieg gegeben, ohne Zweifel, aber er hat es durch sie getan. Er hat sie gebraucht, er hat es nicht unabhängig von Ahab und seinen Leuten getan. Und so wirkt Gott. Er wirkt durch uns, nicht unabhängig von uns. Na, wir können nicht da sitzen und sagen, oh ja, der Herr wird schon machen. Ja, der Herr will unsere Stadt für Jesus erreichen. Und wir sitzen da mit verschränkten Armen und oh, schauen wir mal, was der Herr tun wird. Nee, der Herr will uns gebrauchen. Es ist Zusammenarbeit im Reich Gottes. Ja, er füllt uns mit seinem Geist, er stärkt uns, er gibt uns die Strategie. Er geht mit uns, aber er will es durch uns tun. Wir wollen uns ihm zur Verfügung stellen als seine Werkzeuge. Römer 6, ne? Stellt eure Glieder nicht als Werkzeuge der Ungerechtigkeit zur Verfügung, der Sünde, sondern stellt euch Gott zur Verfügung als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Und wenn wir das tun, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann kann Gott auch Großes tun, mehr als wir je aus eigener Kraft oder aus eigenen Ressourcen zustande gebracht hätten. Es kommt hier nicht auf die Kraft der Israeliten an, aber es kommt darauf an, dass sie verfügbar sind. Gott hat auch nicht ohne sie gehandelt. Und so handelt Gott auch mit uns und durch uns. Es gehört beides dazu. Wir wollen nicht auf uns selbst vertrauen, auf unsere Kraft, aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch zur Verfügung stellen. Er wird es nicht ohne uns tun. Da trat der Prophet zum König von Israel und sagte zu ihm: Wohlan, zeige dich mutig und erkenne und sieh zu, was du jetzt tun musst, denn bei der Wiederkehr des Jahres wird der König von Aram erneut gegen dich heraufziehen. Wiederkehr des Jahres im Frühling, wir haben das schon bei David gesehen, zur Wiederkehr des Jahres, als die Könige auszogen. Das war die Zeit, Kriege zu führen. Und er wird zurückkommen, der Syrerkönig, um gegen dich heraufzuziehen. Ist auch ein geistliches Prinzip, wenn du geistig einen Sieg davongetragen hast, über den Teufel, über eine Versuchung, heißt nicht, dass der Feind dich nie wieder angreifen wird in dem Bereich deines Lebens. Meistens ist es so, du hast einen Sieg errungen und er wird wiederkommen, er wird es wieder probieren. Deswegen können wir uns halt einfach hinsetzen und uns ausruhen. Sagen, ja, hey, super, ich bin mit dieser Versuchung fertig geworden oder mit dieser Anfechtung und wir haben hier einen Sieg errungen für den Herrn. Jetzt können wir uns faul zurücklehnen und ausruhen. Nee, der Feind, der Teufel, der macht keinen Urlaub. Der nimmt keine Pause und deswegen können auch wir uns keine Pause erlauben. Und der Prophet sagt hier zum König: Okay, jetzt sieh zu, was du tun musst. Diese Zeit nach dem Sieg ist eine Zeit der Vorbereitung auf den nächsten Angriff. Und wenn wir vorbereitet in einen Angriff, in eine Herausforderung, in eine Versuchung hineingehen, dann haben wir den Kampf eigentlich schon halb gewonnen. Aber wenn wir unvorbereitet reingehen und plötzlich ist eine Versuchung da und wir sind nicht stark im Herrn, wir haben Beziehungen mit ihm nicht gepflegt, wir haben unsere stille Zeit vernachlässigt, wir waren geistlich träge und dann kommt eine Versuchung und dann sagt Jesus, ist unser Fleisch schwach. Naja, was hat er den Jüngern gesagt im Garten, wo sie gepennt haben? Hat gesagt, wachet und betet, damit ihr bestehen könnt, denn der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir müssen uns vorbereiten, wenn unser Geist willig ist. Müssen eine starke Beziehung mit Jesus bauen. Müssen gebahnte Wege in unserem Herzen haben, wie David es sagt in den Psalmen. Ich habe am Sonntag erzählt von dieser CD, die ich geschaut habe, dieses Zeugnis von der Heather Mercer, die in Afghanistan gefangen war, von den Taliban 100 Tage lang. Und sie hat erzählt, eine Lektion, die sie gelernt hat im Gefängnis ist, ja, in solchen Zeiten der Anfechtung, in solchen Zeiten der Schwierigkeiten, du kannst nur zurückfallen auf die Beziehung mit dem Herrn, die du schon hast. Wie stark ist deine Beziehung dann? Na, wenn du dann in so einer Situation bist und du bist nicht stark im Herrn und du hast die Beziehung mit ihm vernachlässigt und du hast dein geistliches Leben vernachlässigt, du hast dich nicht regelmäßig genährt am Wort Gottes und gestärkt und dich geistlich vorbereitet und zugerüstet, diese Waffenrüstung angelegt, von der es im Epheser Kapitel 6 heißt, ja, dann wirst du schwach sein. Dann wird dich diese Versuchung, diese Anfechtung, vielleicht diese Verfolgung, dieses Leid dich plötzlich überfallen und ja, was dann? Dann ist ein schlechter Zeitpunkt, eine Beziehung mit dem Herrn zu bauen. Und sie hat gesagt, ich habe gelernt, wie wichtig es ist, täglich Gemeinschaft mit dem Herrn zu bauen. Täglich Zeit im Wort, täglich Zeit im Gebet. Und dann kann ich, wenn ich in solche Situationen reinkomme, dann kann ich zurückfallen auf die Beziehung mit Gott, die ich schon habe. Wie immer stark meine Beziehung dann ist, so ist sie dann. Wird nicht plötzlich stärker, nur weil ich in der Schwierigkeit bin. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns zurüsten. Gerade nach einem Sieg, gerade wenn wir einen großen Erfolg errungen haben. Unsere menschliche Tendenz ist dann oft zu sagen, jetzt habe ich eine Pause verdient. Jetzt lehne ich mich zurück, jetzt kann ich mal ein bisschen leiser treten. Nee, der Feind nimmt keine Pause, der wird zurückkommen. Also lasst uns vorbereitet sein. Wie Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geraten. Vers 23, und die Knechte des Königs von Aram sagten zu ihm, ihre Götter sind Berggötter, darum waren sie uns überlegen. Das war das heidnische Denken damals. Die hatten Nationalgötter, also jede Nation hatte ihren Gott, und dann haben sie sich vorgestellt, dass die Gottheiten so regional begrenzt waren. Also es gab einen Gott, dem sein Herrschaftsbereich war das Gebirge von mir aus, und dann im Tal unten hat ein anderer Gott das Sagen. Das ist ihr Denken. Und sie drücken den Herrn, den Herr über Himmel und Erde, der alles erschaffen hat, jetzt auch so in ihr Schachteldenken rein und sagen, vielleicht sind ihre Götter Berggötter. Samaria liegt oben am Berg. Darum waren sie uns überlegen. Lasst uns jedoch in der Ebene mit ihnen kämpfen, dann wird es sich zeigen, ob wir ihnen nicht überlegen sein werden. War natürlich auch ein strategischer Vorteil, wenn die gekommen sind mit ihren Pferden und mit ihren Streitwagen. Streitwagen haben nicht viel getaugt in Berggegend, im Gebirgsland. Aber in der Ebene hatten sie dann einen militärischen Vorteil. Diese eine Sache aber musst du tun, entferne die Könige, jeden von seiner Stellung und setze Statthalter ein an ihre Stelle. Entferne die Politiker und setze Leute ein, die was vom Kampf verstehen. Vielleicht waren diese Könige, die er da unterworfen hat, nicht so loyal wie seine eigenen Statthalter ihm gegenüber. Und du stelle dir ein Heer auf, wie das Heer, das dir verloren ging, und Pferde wie die verlorenen Pferde und Kriegswagen wie die verlorenen Kriegswagen. Dann wollen wir in der Ebene mit ihnen kämpfen und sehen, ob wir ihnen nicht überlegen sein werden. Und er hörte auf ihre Stimme und machte es so. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres, da musterte Ben-Hadad die Aramäer und zog hinauf nach Afek zum Kampf mit Israel. Und die Söhne Israel wurden gemustert und mit Vorrat versorgt und zogen ihnen entgegen. Und die Söhne Israel lagerten sich ihnen gegenüber wie zwei kleine Herdenziegen, die Aramäer, aber füllten das Land. Kein sehr bedrohliches Bild, oder? Zwei kleine Herden Ziegen. Oh, schnell lauft, Hilfe, da kommen die Ziegen. Und auf der anderen Seite das ganze Land, das ganze Tal gefüllt mit hunderttausenden Soldaten hier. Und da trat der Mann Gottes, dieser unbekannte Prophet, einer dieser 7000 Treuen, die in Israel übrig geblieben waren, herzu und sprach zum König von Israel und sagte, so spricht der Herr. Weil die Aramäer gesagt haben, der Herr ist ein Gott der Berge, aber ein Gott der Täler ist er nicht. Darum will ich diese ganze gewaltige Menge in deine Hand geben und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Gott hat es persönlich genommen, dass ihn wie einen ihren Götzen gemacht haben und gesagt haben, ja, da in der Ebene taugt da nichts. Und er sagt, ja, werde ich ihnen zeigen, dass auch ich hier das Sagen habe. Gott sei Dank ist Gott nicht nur ein Gott der Berge, sondern ein Gott der Täler. Das gilt auch für unser Leben. Nicht nur, wenn wir gut drauf sind, wenn alles gut läuft, wenn wir oben am Gipfel stehen, Gipfel des Erfolges, nee, auch wenn wir unten im Tal sind, wenn wir unten im Loch sitzen, ist der Herr noch immer der Herr und er ist bei uns und er ist stärker als der Feind. Und wir können an ihm festhalten und wir wollen an ihm festhalten. Na, das war der Angriff Satans gegen den Charakter Gottes, wo er Hiob angegriffen hat. Das war das Argument des Teufels. Ja, der Hiob, der folgte ja nur nach, weil es ihm so gut geht, weil du ihm so segnest, weil er oben ist auf dem Gipfel. Aber hier unten im Tal wird er auf dich pfeifen. Er folgt dir nur nach wegen dem, was du für ihn tust. Nicht wegen dem, wer du bist. Nicht, weil du es selbst wert bist, dass er für dich lebt. Angriff auf den Charakter Gottes. Sagt ja, diese Christen, wenn wir es auf heute übertragen wollen, die folgen Gott nur nach, weil es ihnen gut geht. Und manche Christen haben eine ganze Theologie draus gemacht. Haben gesagt, Gott will immer, dass es dir gut geht und dass du reich bist. Und aha, das ist das Zeugnis vor der Welt, wenn du deinen Mercedes fährst, weil du so viel Glauben hast. Das ist überhaupt kein Zeugnis, da werden die Leute höchstens habgierig und habsüchtig. Zeugnis ist es, wenn wir unten im Tal sind, wenn wir durch eine Anfechtung, durch eine schwere Zeit gehen und wir halten trotzdem an Gott fest. Und die Menschen, die Gott nicht glauben, die sehen, dass wir eine starke Burg haben, eine starke Festung in ihm und dass er uns durchträgt, dass er bei uns ist. Dann sagen sie, hey, was geht mit dir ab? Du gehst durch so eine furchtbar schwierige Zeit und du hast noch immer ein Lachen am Gesicht und du bist noch immer nicht völlig deprimiert, wie ich es wäre in deiner Situation und du hast eine innere Stärke, die ich nicht habe. Was geht denn mit dir ab? Was hast du, was ich nicht habe? Und dann können wir Zeugnis geben und sagen, ja, das ist der Herr in meinem Leben, das ist Jesus. Das ist das Licht. Das Licht scheint oft am hellsten in der Finsternis. Und wir wollen so sein wie der Hiob, dass wir sagen, Gott, ich folge dir nicht nur nach auf dem Gipfel, auf dem Berg, auf dem Gipfel des Erfolges, sondern ich folge dir auch nach in dem Tal. Selbst wenn ich es nicht verstehe, was abgeht, selbst wenn ich durch eine schwere Zeit gehe, wenn sich meine Träume, meine Wünsche nicht erfüllen, wenn ich angefochten bin. Und Gott sei Dank ist der Herr auch da mit uns und wir können mit ihm rechnen. Wir können auf ihn zählen. Gott ist ein Gott, nicht nur der Berge, sondern auch der Täler. Wunderbare Wahrheit. Und sie lagerten einander gegenüber 7 Tage lang und es geschah am 7. Tag, da kam es zum Kampf. Und die Söhne Israel schlugen die Aramäer 100.000 Mann zu Fuß an einem Tag. Und die übrigen flohen nach Afek in die Stadt. Da fiel die Mauer auf die 27.000 Mann, die übrig geblieben waren. Das sehen wir schon, wer hier für Israel und mit Israel kämpft. Stell dir mal vor, dass da die ganze Stadtmauer umgefallen ist. Ne? Eine Mauer, die 27.000 Leute erschlägt. Ganz schön lange und große Mauer. Gott kämpft mit ihnen. Und Ben-Hadad floh und kam in die Stadt und verkroch sich von Kammer zu Kammer. Da sagten seine Diener zu ihm, sieh doch, wir haben gehört, dass die Könige des Hauses Israel gnädige Könige sind. Israel hatte ein moralisches Fundament, sage ich mal, was die heidnischen Völker um sie herum nicht hatten. Sie hatten die 10 Gebote, sie hatten Gottes Gesetz und sie kannten was von Barmherzigkeit und Gnade, weil sie einen gnädigen Gott hatten. Die anderen Völker, die heidnischen Völker, waren oft furchtbar grausam. In der Kriegsführung auch mit ihren Feinden, wenn die den Krieg verloren haben. Assyrer waren bekannt dafür, die haben Leute lebendig auf Pfähle aufgespießt und ihnen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen und ihnen Gliedmaßen abgeschlagen und Fischhaken in die Nase oder in den Mund durchstochen und haben sie damit gefangen weggeführt. Na, heute machen die Leute das freiwillig. Damals haben die Feinde das gemacht. Und es gibt Berichte von ganzen Dörfern, die Selbstmord begangen haben, um nicht in die Hände der Assyrer zu fallen. So waren die Heiden, aber Israel war anders. Da war noch irgendein moralisches Fundament, was sie vom Herrn hatten. Die waren nicht ganz so grausam. Und so haben wir gehört, dass die Könige des Hauses Israel gnädige Könige sind. Lass uns doch Sacktuch um unsere Hüften legen und Stricke um unsere Köpfe. Sacktuch, Geste der Demut, Stricke um die Köpfe. Das ist sozusagen zu sagen, hey, wir sind schon so gut wie gefangen, wir demütigen uns, wir unterwerfen uns dir und zum König von Israel hinausgehen. Vielleicht lässt er dich am Leben. So gürteten sie Sacktuch um ihre Hüften und legten Stricke um ihre Köpfe und kamen zum König von Israel und sagten, dein Knecht Ben-Hadad lässt dir sagen, lass mich doch am Leben. Und er sagte, lebt er noch? Er ist mein Bruder. Nennt er diesen Feind Gottes, diesen heidnischen König, mein Bruder. Brotherhood. Und die Männer nahmen es als ein gutes Vorzeichen und eilten sich, es von ihm bestätigen zu lassen und sagten, ja, Ben-Hadad ist dein Bruder. Und er sagte, geht, holt ihn. Da ging Ben-Hadad zu ihm hinaus und er ließ ihn zu sich auf den Wagen steigen. Also er hat ihn begnadigt sozusagen, hat ihn mitfahren lassen mit seinem Mercedes, mit seiner königlichen Limousine. Und Ben-Hadad sagte, die Städte, die mein Vater, deinem Vater genommen hat, will ich dir zurückgeben und du kannst dir Straßen in Damaskus anlegen, wie sie mein Vater in Samaria angelegt hat. Du kannst die Ahab-Straße in Damaskus haben. Und ich sagte, der König von Israel will dich mit diesem Bund ziehen lassen und er schloss einen Bund mit ihm und ließ ihn ziehen. Vielleicht hatte der Ahab, der König von Israel, sich einen strategischen Vorteil erhofft. Die Assyrer, die waren damals auf dem Aufstieg zur Weltmacht und ganz sicher hat sich die ganze Region von denen bedroht gefühlt und König von Israel hatte schon einen Bund mit den Sidoniern. Isabel war die Tochter des Königs und auch mit dem König von Juda zu der Zeit und vielleicht wollte er diese Allianz stärken, indem er die Syrer auch noch sozusagen als Buffer zwischen sich und den Assyrern gewinnen wollte. Auf jeden Fall geht er hier einen faulen Kompromiss ein. Und die Geschichte sagt uns, es hat funktioniert. 3 Jahre später sind die Assyrer gegen Israel heraufgezogen und die Syrer haben gemeinsam mit ihnen gekämpft und waren erfolgreich, kurzfristig zumindest. Wurden Inschriften gefunden, die sind im britischen Museum, die von diesen Kämpfen berichten. Aber das war nicht Gottes Absicht. Gott hatte die Feinde Israels in ihre Hand gegeben. Und er wollte nicht, dass der König von Israel sich verbündet mit Gottes Feinden. Genauso wie Gott uns sagt, unsere Feinde, Sünde, Versuchungen, Teufel, sagt, wenn ich was zur Sünde verführe, dann schneide es ab und wirf es weg, sagt Jesus. Keinen Bund schließen, keine faulen Kompromisse. Naja, hier, ich bin ja im Großen und Ganzen, lebe ich ja ganz brav und folge Jesus nach, aber da gibt es diesen einen kleinen Bereich in meinem Leben, ah, das ist schon okay. Da schließe ich irgendwie so einen kleinen Kompromiss. Das ist, was der Teufel versucht, wenn er uns entschlagen kann, dann versucht er sich mit uns zu verbünden und Frieden zu schließen. So sagen, sagt, ja, komm, ich lass dich da in Ruhe, aber hier diesen kleinen Bereich deines Lebens, deine Lieblingssünde, das lass mir noch. So diese kleinen Kompromisse. Ja, ich weiß schon, dass in diesem einen Film eine perverse Szene vorkommt, aber ich gucke mir trotzdem an, weil kleine Sache, kein großes Ding. Und dann schließen wir einen Bund sozusagen mit dem Feind und dann kriegt er so einen Zutritt in unser Leben und einen Angriffspunkt, wo er uns versuchen kann, wo er uns angreifen kann. Und dann haben wir diese Bilder im Kopf. Und dann ist der Kampf noch stärker. Nur ein Beispiel, wir könnten das jetzt auf verschiedene Bereiche unseres Lebens anwenden. Aber Gott möchte, dass wir kompromisslos sind, dass wir ihm kompromisslos nachfolgen und keinen Kompromiss mit Sünde schließen. Wir sind im Kriegszustand. Unser Fleisch muss ans Kreuz. Und ein Mann von den Prophetenjüngern, ist jetzt eine sehr interessante Geschichte, sagte zu seinem Gefährten auf das Wort des Herrn hin, schlag mich doch. Aber der Mann weigerte sich, ihn zu schlagen. War auch ein Prophet, hätte wissen sollen wahrscheinlich, dass es ein Wort des Herrn ist. Ich nehme schon an, dass er ihm das klar gemacht hat. Und er sagt, Ja, warum soll ich dich schlagen?
Da sagt er zu ihm, dafür, dass du nicht auf die Stimme des Herrn gehört hast, siehe, sobald du von mir weggehst, wird dich ein Löwe schlagen. Und als er von ihm wegging, da fand ihn ein Löwe und schlug ihn, hat ihn zum Mittagessen.
Was soll das?
Punkt ist, er war der Stimme des Herrn ungehorsam. So ist auch in unserem Leben, wenn wir nicht auf Gottes Wort hören, wenn wir uns bewusst rebellieren dagegen und denken, wir sind weiser, ja, ich kann das, ich weiß, Gott sagt, wir sollen uns nicht ansaufen, aber ich kann mir das trotzdem erlauben. Das ist so ein kleiner Kompromiss in meinem Leben oder ja, Unzucht ist Sünde, aber ich lebe trotzdem bei meinem Freund. Ungehorsam sind Gottes Wort. Was passiert dann? Auch wir haben einen Löwen, einen Feind, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, heißt im Neuen Testament. Teufel, der versucht uns zu verschlingen. Und so, wenn wir nicht auf Gottes Wort hören, dann machen wir uns zum leichten Fressen für den Löwen. Selbe Prinzip hier. Wir müssen kompromisslos mit dem Herrn gehen. Und er fand einen anderen Mann und sagte, schlag mich doch. Und wahrscheinlich hat er die Geschichte gehört von dem ersten, hat sich gedacht, ja, boom, den haue ich jetzt eine ordentlich in die Fresse. Ich habe keinen Bock, vom Löwen gefressen zu werden. Und der Mann schlug ihn, schlug und verwundete ihn, hat so richtig reingehauen. Da ging der Prophet hin und stellte sich an den Weg, um dem König zu begegnen. Und er machte sich unkenntlich durch eine Binde über seinen Augen. Der König war nicht wirklich offen für Gottes Wort, dass Propheten zu ihm sprechen. Der ist ihnen eher aus dem Weg gegangen, hat die eher fern von sich gehalten. Und so verkleidet sich dieser Prophet jetzt. Und es geschah, als der König vorüberging, da schrie er dem König zu und sagte, dein Knecht war ausgezogen mitten in den Kampf. Und siehe, da wandte sich ein Mann herzu und brachte einen anderen Mann zu mir und sagte, bewache diesen Mann. Sollte er etwa vermisst werden, dann soll dein Leben für sein Leben einstehen. Oder du sollst ein Talent Silber darwiegen. Also eine Situation im Kampf und ein anderer Mann, geh mal davon aus, dass es ein Offizier war, sagt, pass auf diesen Gefangenen. Und wenn der dir entkommt, dann musst du dein Leben für sein Leben einsetzen. Bist verantwortlich für ihn. Und es geschah, während dein Knecht da und dort zu tun hatte, hat sich ablenken lassen, da war er nicht mehr da. Gefangene war fort. Und der König von Israel sagte zu ihm, so ist dein Urteil gesprochen. Du selbst hast entschieden. Es war damals allgemeine Praxis, wenn ein Soldat einen Gefangenen hatte fliehen lassen, dann wurde der Soldat an der Stelle des Gefangenen hingerichtet. Und der König sagt, okay, du hast ja selber dein Urteil gesprochen, dein Leben für sein Leben. Der Prophet erzählt dem König hier ein Gleichnis, so ähnlich wie der Prophet Nathan, als er zu David gekommen ist und ihm diese Geschichte von dem Mann mit dem einen Lamm und so weiter erzählt hat. Da entfernte er schnell die Binde von seinen Augen und der König von Israel erkannte ihn, dass er einer von den Propheten war. Und er sagte zu ihm, so spricht der Herr, weil du den Mann, auf dem mein Bann lag, aus der Hand gelassen hast, soll dein Leben für sein Leben einstehen und dein Volk für sein Volk. Also so wie Nathan zu David sagte, du bist der Mann, sagt jetzt dieser Prophet auch Ahab, du bist der Mann. Ich habe Ben-Hadad, die Syrer, in deine Hand gegeben, und ich wollte sie schlagen und du hast dich verbündet mit ihnen, du hast sie entkommen lassen. Und deswegen wirst du mit deinem Leben für sein Leben einstehen und dein Volk für sein Volk. Wirst Niederlage haben. Da ging der König von Israel weg in sein Haus, missmutig und wütend, und kam nach Samaria. Und jetzt die große Frage, ist schon 9:30. Ich denke, wir hören auf.
wollte eigentlich Kapitel 21 noch machen, aber durch unser Unglück mit dem Overhead ist die Zeit doch ein bisschen spät geworden. Ich werde heute mal nicht überziehen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass wir lernen dürfen davon. Und ich danke dir, dass wir wirklich deine Gnade sehen, wo du wirklich diesem bösen König Gnade gezeigt hast. Und ich bitte dich, Herr, dass wir beeindruckt sind von deiner Gnade und dass wir Menschen sind, die leicht lernen. Gott, dass wir Menschen sind, die auf dein Wort hören, sodass wir nicht zum Fraß werden und zum leichten Futter für den Teufel und seine Freunde. Stärke uns, Herr, in diesem geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen. Jesus, du bist unser Sieg und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, dass du uns gebrauchen kannst und dein Reich bauen kannst. In Jesu Namen. Amen.